Fliegemoiden zurück. Ein Schuhverkäufer einer großen Firma wird in ein afrikanisches Land geschickt, um dort den Absatz von Schuhen zu erkunden. Nach einer Weile, nach einer Woche, schickt er folgendes Mail an die Firmenzentrale. Meine Erkundigungen sind abgeschlossen. Von 1000 Menschen tragen nur 5 ein paar Schuhe. Ich sehe hier keine Marktchancen für uns. Fliege morgen zurück. Gezeichnet Pessimisten. Die Firma wollte auf Nummer sicher gehen und schickte noch einen zweiten Mitarbeiter. Auch dieser schickte nach einer Woche ein Mail an die Firma. Habe die Lage ausgiebig erkundet. 1000 Menschen tragen nur 5 ein paar Schuhe. Sehe hier einen riesigen Absatzmarkt. Schickt bitte sofort 5000 Paar Schuhe. Vor allem Sandalen. Gezeichnet Pessimisten. Optimisten. Ja, ein herzliches Willkommen auch von uns, von Gideon. Wir haben heute Doppelbock, zweimal Friedrich, also wenn man sagt Friedrich, ihr trefft euren Richtigen. Ja, wir kommen aus Gelsenkirchen, mit unserer zur Landeskirchlichen Gemeinschaft. Ja, und freuen uns, dass wir heute wieder bei euch sein dürfen. Ihr habt gemerkt, ja, eine Situation, zwei total unterschiedliche Reaktionen. Und so ist es ja auch manchmal im Wort Gottes. Ja, Jesus, der vertraute ihnen ein weiteres Gleichnis an, so heißt es. Mit der Himmelsherrschaft verhält es sich wie mit einem Senfkorn, das ein Mensch auf einen Acker sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es wird ein richtiger Baum daraus, sodass die Vögel kommen und in seinen Zweigen nisten. Doch Herr Jesus erzählt in diesem Gleichnis von den kleinsten in Israel bekannten Samen, nämlich vom Senf. Und aus diesen winzigen Samen wächst ein großer Strauch, der höher ist als alle anderen Büscher und Sträucher. Er wird bis zu 4 Meter hoch. Da Jesus sagt, die Vögel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Sie finden dort einen Platz, wo sie leben können, nisten, brüten, die nächste Generation großziehen. Das ist alles nur möglich, weil so ein kleines Samenkorn ausgesät wurde. Nach Jesus vergleicht das kleine Samenkorn, welches ausgesät wurde, und den Baum, der daraus erwächst, mit dem Reich Gottes. Aus einem ganz kleinen Anfang heraus verändert sich die Welt. Wir haben es ja gehört, wir kommen von Ostern her. Veränderung, etwas total Neues. Ja, nämlich dann, wenn Menschen anfangen, sich Gott zu nähern, ihm zu folgen, dann bleibt zwangsläufig nicht alles beim Alten. Denn eins, das ist ganz sicher, die Nähe zu Gott verändert die Welt. Ja, und den Propheten Jeremia, da lesen wir, Segen soll über alle kommen, die allein auf mich, den Herrn, ihr Vertrauen setzen. Sie sind wie Bäume, die am Wasser stehen und ihre Wurzeln zum Bach hinaufstrecken. Sie fürchten nicht die grüne Hitze. Ihr Leib bleibt grün und frisch. Selbst wenn der Regen ausbleibt, leiden sie keine Not. Nie hören sie auf, Frucht zu tragen. So ein Baum, der hat es gut. Er hat seine Wurzeln an einem Bach, wo es immer ausreichend Wasser gibt, Feuchtigkeit. So kann man wachsen, so kann man gedeihen, auch wenn es mal sehr heiß wird und vielleicht auch längere Zeit vor Regen ausbleiben. Und es wird berichtet, er kann Früchte tragen. So gut hat es auch ein Mensch, der bei Gott verwurzelt ist, der eine lebendige Verbindung zu ihm hat. Mir ist da ein Refrain in den Sinn gekommen, wo es heißt, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt, deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Ja, wer so eine Verbindung hat, der findet die Kraft, die er zum Leben braucht. Auch wenn es manchmal heiß herging, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn nicht alles glatt läuft, die Verbindung zu Gott, die bleibt. Denn ein Mensch, der auf Gott vertraut, ist mit solch einem Baum zu vergleichen. Mit seinem Wurzelgeflecht hält der Baum die Erde fest. Sie kann dadurch nicht so leicht weggespült oder vom Wind weggeblasen werden. Mit seinem Wurzelgeflecht hält der Baum auch das Regenwasser im Boden. Das Wasser kann langsam verdunsten, es sammelt sich in den Wolken und fällt als Regen wieder zur Erde und lässt so alles wachsen. Bäume fördern den Stickstoff aus der Luft und verwandeln ihn in Sauerstoff, der für uns ja alle lebensnotwendig ist. Die Früchte des Baumes dienen Menschen und Tieren als Nahrung und selbst die Zweige und die Baumrinde bieten kleinen und auch großen Tieren Lebensraum. Auch können wir als Menschen im Schatten der Bäume ausruhen. Wie gut, dass uns der Herr Jesus Hoffnung macht, dass ein winzigen Samenkorn wächst ein großer Baum. Daher unterschätzt die kleinen Anfänge nicht. Das Sehen eines Samenkorns, das Pflanzen eines Baumes, sie können die ganze Welt verändern. Und darum geben wir ja auch so kleine Samenkörner in Hand von Taschenbibeln weiter. Auch wenn so manches auf unfruchtbaren Gründen fällt. Der Herr Jesus kann selbst dann noch etwas Großes daraus machen. Doch auch das Gebet kann so ein kleines Samenkorn mit großer Wirkung sein. Wenn wir zurückblicken auf die bescheidenen Anfänge des Hiob-Bundes, in erster Linie war und ist es das Gebet, bis heute. Gebet ist eine Macht, die den Unterschied macht. Deshalb treffen wir uns auch als Gideons regelmäßig, um zu beten. Gebet bewegt den Arm Gottes. Und wir dürfen immer wieder erfahren, wir kommen in vorbereitende Verhältnisse. Der Herr Jesus ist immer schon vor uns da. Und das haben wir auch immer wieder erfahren und bekommen manche Rückmeldungen, wie Gottes Wort führt. Da schreibt jemand, ja, ich kenne die Gideons, mein Sohn hat im Gefängnis durch einen Gideon, eine Gideon-Bibel zum lebendigen Glauben gefunden. Danke, dass ihr auch in den Gefängnissen Bibeln verteilt und meinem Sohn die Bibel gebracht habt. Wir gehen ja auch in Hohenleuten ins Gefängnis und haben dort auch gute Kontakte und meinen ja auch immer wieder, ja, dass Menschen, ja, die dort sind, ja, fragen, wie soll es weitergehen, wenn wir rauskommen. Wieder die alte Kameradschaft. Zurück möchte keiner. Also ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, also, ja, 4 Wochen bin ich wieder hier. Jeder meint und versucht, ja, sein Leben zu gestalten, in den Griff zu bekommen. Und manche scheitern. Wie gut, dass man aber in Gottes Wort angehen kann, die Bibel. Man sagen, das ist Maßstab, das ist Halt. Oder die von Ihnen in der Kapelle der EKG ausgelegten Bibel hat mir über die schwere Zeit im Krankenhaus geholfen. Ich würde mich über ein persönliches Exemplar freuen, mit freundlichen Grüßen. Oder liebe Geschwister des Gideon-Bundes, meine Familie und ich unterstützen euch und eure Arbeit finanziell sehr gerne, weil wir das Wort Gottes als Maßstab des Lebens ansehen und es super finden, dass ihr das weltweit weitergebt. Wir danken euch für eure Zeit, euer Engagement und euren Mut. Ich bin zurzeit auf einer Dienstreise und habe mich sehr gefreut, hier in Halle im Hotel eine Bibel von euch im Zimmer zu finden. Ich wünsche euch, dass ihr weiterhin ein Segen sein dürft und ihr die nötige Kraft für eure Einsätze habt. Es grüßt euch herzlich in den Namen verbunden, Christoph. Oder danke für eure Arbeit durch eure kleine Mini-Bibel, die ich einst in Mexiko hervorkramte bin ich vor 40 Jahren zum Glauben gekommen. Nur aus Heiland. Weitergeben eines Zeugnistestaments mit Psalmen und Sprüchen. Das fällt uns allen als Kinder nicht immer leicht. Ich habe vor kurzem einen Termin gehabt in einer Meisterschule. Ja, und als ich dort hingefahren bin, ich dachte, wie stellst du dich vor? Ich dachte, in meinen Gedanken. Ja, da kann man ja manches sagen. Aber ich dachte, aber im Priester Rieber, dass du Christ bist. Ich sage, gut, das sagst du. Bist Christ, bleibst an Jesus Christus. Ich sage, nee, das schaffst du nicht. In so einer Klasse, weiß gar nicht, wie die Leute drauf reagieren. Lässt du weg. Aber keine Ruhe gelassen. Und sagt dann Jesus, ja, dann schenkst du mir die rechten Gedanken, die rechten Worte. Aber auch den Mut dazu. Ja, hat dort gesagt, dass wir über 100 Jahre in der Firma, die Firma haben. Und dann hat er gesagt, dass ich Christ bin, dass ich an Jesus Christus glaube, dass die Bibel der Maßstab ist, am Umgang untereinander, dass wir versuchen, ehrlich und offen miteinander umzugehen. Ja, keiner hat gelacht. Keiner hat irgendwie gesagt, lass mich in Ruhe oder was. Aber ich bin ins Auto und habe so richtig laut, danke Herr, habe ein Lied gesungen, ich kann es ins Netz singen. Ja, und dann bin ich nach Hause, Richtung Hause gefahren und dann kam der Gedanke, ja, Gideon, du kennst eigentlich jede Bibel gehen. Ach nee, ich dachte, Herr, nee, jede Bibel, man muss wieder drauf reagieren. Haben wir keine Ruhe gelassen, haben zu Hause dann zusammengepackt, geschmiegt, also im Zollstock. Ja, und so ein Zeugnistestament, so Jeans. Ja, und hat dann jedem ein, so eine Bibel und so einen Zollstock gegeben. Und sagt, einmal einen Maßstab zum Messen und einmal einen Maßstab fürs Leben. Da hat mir keiner gedacht. Ja, oder hat ja gesagt, nein, möchte ich nicht. Haben alle genommen. Wir sind manchmal viel zu ängstlich. Und doch merkt man auch immer wieder, dass Gottes Wort etwas bewegt. Es hat jemand geschrieben, als der Heide, als auch gar nicht weit weg, wie eine Bibel unser Leben veränderte. Ich will es euch nicht erzählen, ich lese euch einfach mal vor, dann vergisst man nichts. Die Geschichte, die ich erzählen möchte, ist unser ganz persönliches Wunder. Und es gleich vorwegzunehmen, nach 56 Jahren Leben ohne das Bewusstsein, dass Gott existiert, wurden meine Frau und ich im November 2020 von ihm beknaut. Durften unser Leben in die Hände des Herrn Jesus Christus legen und leben seither im lebendigen Glauben an ihn ein völlig neues Leben. Wie kam es dazu? Um die Ereignisse ausführlich aufzuschreiben, wäre wohl ein Buch notwendig. Deshalb möchte ich mich auf die Rolle einer Bibel konzentrieren, die bei uns schon jahrelang unbeachtet im Haus lag. Das war Ende des Sommers 2020 und wir fanden einfach keine Antwort darauf, warum die Welt von einer Krise in die nächste rutscht. In dieser Zeit höre ich einen Journalisten, der die Frage in den Raum stellte, sollte das wirklich mit der zunehmenden Gottlosigkeit zu tun haben? Dieser Gedanke hat etwas in mir ausgelöst, das mich nicht mehr losließ. In diese Richtung hatte ich noch nie gedacht. Mein Leben war rein weltlich geprägt. Aber es war etwas in mir angestoßen, das mir irgendwie keine Ruhe mehr ließ. In der Folgezeit sind dann Dinge geschehen, die ich mit Zufall nicht erklären konnte. Ich hatte das Gefühl, dass eine unsichtbare Macht das Geschehen fiel. In meinen Gedanken ist dann eine Christin aus unserem Ort aufgetaucht, die ich flüchtig kannte. Irgendetwas sagte mir, sprich sie doch einfach mal an. Leider fehlte mir lange Zeit und Mut dazu, bis ich im September eine Bürgerversammlung in unserem Ort stattfand, an der wir beide teilnahmen. Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, wenn ich sie nicht verpasst hätte. Darüber war ich sehr traurig. Heute weiß ich, dass es nicht der richtige Ort war. Gott hatte einen viel besseren Plan. Am nächsten Tag stellte Gott mir diese Frau auf meiner Skirollerstrecke außerhalb des Ortes mitten in den Weg. Ich war wie von Donner gerührt und in meinem Kopf drehte sich alles um die Frage, wie kann das sein? Als ich mich wieder gefangen hatte, kam ein schönes Gespräch zustande, das ca. 45 Minuten gedauert hat. Wir haben über die Situation der Welt gesprochen und natürlich auch über Gott. Schon damals habe ich gespürt, dass ich mich bei diesem Thema wohlfühlte, obwohl ich noch gar nichts damit anfangen konnte. Die Rede kam auf die Bibel, die wir zu Hause hatten. Es war eine Gideon-Bibel, ein Neues Testament mit Psalmen und Sprüchen. Wie sie in unser Haus kam, können wir nicht mehr so richtig nachvollziehen. Sie war einfach da. Ich fragte sie, ob sie sich die Bibel mal anschauen könnte, ob das die richtige wäre. Ich hatte keine Ahnung. Sie hat sich bereit erklärt und am nächsten Tag hatte ich die Bestätigung, es ist die richtige. Auf meine Frage, wie man denn die Bibel liest, empfahl sie mir, mit dem Johannesevangelium anzufangen. Sie sagte noch, wenn du etwas nicht verstehst, lies einfach weiter. Das war ein guter Rat, denn schon die ersten Verse ließen mich verzweifeln, ob ich da irgendwas verstehen könnte. Aber ich las weiter, verstand nicht alles, aber immer mehr. Ich hatte Spätschicht in dieser Woche und ich freute mich schon immer vor dem Schlafengehen, noch etwas in der Bibel zu lesen. Als ich am Kapitel 8 ankam und von Jesus und der Ehebrecherin las, da habe ich die Liebe unseres Herrn Jesus zum ersten Mal in ihrer ganzen Macht gespürt. Dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Weiterlesen konnte ich dann nicht. Ich müsste weinen und ich könnte gar nicht mehr aufhören. Der Herr Jesus hat mein Herz berührt. Das Feuer war entfacht und hat bis heute nichts an seiner Macht verloren. Im Gegenteil, wir verspüren die Liebe unseres Herrn Jesus jeden Tag und leben seither in tiefer Dankbarkeit für das, was er für und an uns getan hat. Ein Leben ohne unseren Herrn Jesus Christus können und wollen wir uns nicht mehr vorstellen. Durch sein Opfer am Kreuz und seine Auferstehung dürfen wir im Glauben an unseren lebendigen Herrn in zuversichtlicher Hoffnung leben, in freudiger Erwartung auf seine Wiederkunft ausharren. Unser Dank gilt auch den Menschen, die Gott uns auf diesem Weg zur Seite gestellt hat. Besonders denen, die trotz aller Widrigkeiten das Wort Gottes unter die Menschen bringen. Gelobt sei der Herr in der Ewigkeit. Amen. Ja, ich sage auch den Namen sagen, Steffen und Gerstin Richter aus Berheide, die das so erlebt haben, wie Gottes Wort ganz konkret wird. Man sagt, die Bibel, die hat irgendwo im Bücherschrank verschwunden, vielleicht mal in die Schule gekommen, ja, vielleicht mal von jemandem persönlich mal so angenommen, ja, aber nie darin gelesen. Ja, und dann wirkt Gott auch heute noch in so ganz unterschiedlicher Art und Weise. Das dürfen wir erfahren, wenn wir in Schulen gehen. Ja, und da wird der andere Friedrich uns jetzt ja, etwas berichten, ja, was er da erlebt hat. Und was wir so als Videos noch alles machen.
Der andere Friedrich, ich komme also auch aus Rodenkirchen und ich möchte euch mal über unseren Dienst in der Schule berichten. Wir haben ja schon gehört, dass wir als Gideon verschiedene Dienste machen, wo wir überall hingehen, vor allen Dingen auch unsere Frauen, die gehen also in Arztpraxen und in Frauenhäuser und in Pflegeheime und verteilen dort Bibeln. Der Schuleinsatz, den wir machen, ich bin also dort für unser Gebiet, für einen Teil, für den Schuleinsatz verantwortlich, der wird also in drei Phasen ablaufen. Die erste Phase ist, Es gibt also ein Schreiben vom Kultusministerium von Sachsen an den Ethernbund. Dort wird uns im Prinzip erlaubt, in die Schulen zu gehen und dort die Bibel kostenlos den Schülern anzubieten. Die zweite Phase ist der Schuldirektor. Der Schuldirektor und die Schuldirektorin ist verantwortlich für die Schule. Sie entscheidet, ob wir in die Schule gehen dürfen oder nicht. Wir schreiben also die Schulen an und sagen und teilen ihnen damit, dass wir für die Kinder kostenlos ihnen Bibeln zur Verfügung stellen, im Religionsunterricht oder im Ethikunterricht. Wir gehen also in die Oberschule, in Gymnasium und seit zwei Jahren gehen wir also auch in die vierte Klasse in der Grundschule. Es gibt also nicht allzu sehr viele Schulen, die uns erlauben, in die Schule im Unterricht zu gehen. Da gibt es also dann noch Möglichkeiten, dass wir also das im Flur machen oder in der Aula oder im Schulhof. Und dann gibt es aber auch noch Schulen, wo wir gar nicht rein dürfen. Da machen wir die sogenannte Bürgersteig-Bibelverteilung. Wir schreiben also dann das Ordnungsamt von der Stadt an oder dem Ort und wollen also dann auf den Bürgersteig, wo die Schüler in die Schule gehen oder von der Schule gehen, bieten wir ihnen dann Bibeln an. Ich will jetzt mal so berichten, wie das dann in der Schule vor sich geht. Und zwar ist dann die dritte Phase, das ist dann der Fachlehrer. Fachlehrer für Religion oder Ethik. Wir besprechen mit diesem Fachlehrer, wie dieser Einsatz ablaufen soll, wie viel Zeit wir zur Verfügung haben und über welches Thema wir mit den Schülern sprechen. Wir bieten den Fachlehrer und den Schülern drei verschiedene Themen an. Einmal, wie ist die Bibel entstanden? Zweitens, ist die Bibel wahr? Und die dritte Informationsveranstaltung ist, welche Bedeutung hat die Bibel in unserer Gesellschaft? Und dieses Thema verwenden wir vorwiegend auch in Ethikklassen, weil im Ethikunterricht die Bibel Unterrichtsstoff ist. So, wie verläuft nun so ein Gideon-Einsatz in der Bibel? Das sind immer zwei Gideons, die dann in die Schule gehen. Wir treffen uns dann vor Schule, meistens in Halle, und führen ein Gebet gemeinsam durch für diesen Einsatz, dass uns Gott die rechten Worte gibt, den Schülern die Aufmerksamkeit, das Zuhören und vor allem, dass die Schüler die Bibel ablehnen. Vor dem Unterricht treffen wir uns meistens dann noch mit dem Fachlehrer und besprechen dann den Ablauf. Wir stellen uns dann persönlich vor, wer wir sind, warum wir hier in der Klasse sind und welches Ziel wir verfolgen. Wir berichten über unsere Einsätze, zum Beispiel wie viele Bibeln wir verteilt haben. Es ist seit so, dass im Jahr 1889 in Amerika der Bibelbund gegründet wurde. In Deutschland ist dann der Bibelbund, also in Nordrhein-Westfalen, Bundesrepublik, seit 1956. Bisher wurden also in Deutschland 27,2 Millionen Bibeln verteilt. Das ist, wenn man die Bibeln jetzt aneinander reiht, eine Strecke von 435 Kilometer. Das ist also Luftlinie von Wilhelmshaven bis Flensburg. Weltweit wurden 2,53 Milliarden Bibeln verteilt. Das sind also 43.700 Kilometer aneinander gereiht Bibeln. Das ist also interessanter Stoff für die Kinder. Wir stellen den Kindern auch dann Fragen, zum Beispiel, kennt ihr die goldene Regel? Die steht bei Matthäus 7, Vers 12. Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut euch auch selbst an. Das ist das, was Gottes Gesetz und was die Propheten verlangen. Oder kennt ihr die Telefonnummer Gottes? Meistens schreiben wir drei Notrufnummern an die Tafel. Die 110, die 112 und die 5015. Die ersten zwei Nummern kennen Sie, Kinder, aber die 5015 kennen Sie nicht. Das ist der Notruf Gottes, und zwar Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dir helfen. Wir teilen dann an die Kinder die mitgebrachten Taschenbibeln, Bibelnbibeln aus und fragen die Kinder, möchtest du das als Geschenk haben? Also wir zwingen nicht jeden, diese Bibel zu nehmen, sondern nur die, die das haben wollen. Aber meistens ist es so, gerade in Religionsklassen, dass eigentlich alle Schüler die Bibel nehmen. So, was haben wir in diesen Einsätzen im Religionsunterricht alles erlebt? Wir waren zum Beispiel in Treuen an der Oberschule und da hat vorgegeben der Religionslehrer mit dem Vater Unser begonnen. Das ist also auch nicht regelmäßig oder üblich. Oder wir waren in der Ethikklasse, in einem Stock in der fünften Klasse. Und haben wir gefragt, kennt ihr die goldene Regel? Da hat sich ein Schüler gemeldet, hat gesagt, ja, ich kenne sie. Und hat genau gesagt, wo das steht und hat auch die goldene Regel aufgezählt. Es war für uns überraschend, dass in der Ethikklasse das einfach Schüler wusste. Oder wir haben also auch schon viel erlebt, dass also nach unserem Einsatz in der Klasse die Kinder applaudiert haben. Das war aber nicht für uns, sondern für Gott applaudiert. Oder wir haben also auch teilweise von den Religionslehrern ein kleines Geschenk bekommen, natürlich was Süßes. Und genau das geben wir an sich auch meistens an die Schüler weiter, wenn wir dann am Schluss des Unterrichts sind, dass sie dann ein Zuckerle oder was Süßes bekommen. Wichtig ist halt für uns, dass die Kinder, wenn sie diese Bibel genommen haben, ihren Namen dann reinschreiben, dann gehört die Bibel ihnen. In dieser Bibel sind am Anfang bestimmte Lebenssituationen aufgeführt, und dazu gehört die passende Bibelstelle. Das ist dann hier vorne in dem. Und das werden Sie sicher nicht erkennen. Das werden wir Ihnen, das zeigen wir Ihnen. Und dann lassen wir von den Kindern bestimmte Bibelstellen aufschlagen. Zum Beispiel das Vaterunser. Oder je nach Jahreszeit, entweder die Ostergeschichte oder die Weihnachtsgeschichte. Und das, wie gesagt, dann lassen wir das für die Kindern aufschlagen. Das ist eine wichtige Maßnahme, auch für die Schule, dass die genau wissen, wo was steht. Für uns ist es wichtig, dass die Kinder, wenn sie diese Bibel bekommen haben, auch darin lesen. Und dass sie erkennen, wer Jesus Christus ist und dass sie Jesus Christus einmal in ihr Leben aufnehmen. Und das ist für uns und auch, darum bitte ich euch, ein Gebetsanliegen. Dass ihr darum betet, dass den Kindern, die diese Bibel bekommen haben, dass sie Jesus in ihr Leben aufnehmen. dann möchte ich euch nochmal ganz herzlich Danke sagen, dass ihr habt das also schon gehört, dass wir einen Teil der Kollekte bekommen. Wir werden also diese Kollekte dafür einsetzen, neue Bibeln zu kaufen. Eine Bibel kostet uns 1,85 €. Das wären also bei 10 Euro, 11 Euro, dann 6 Bibeln. Oder? Diese Fondell-Bibel, diese dreisprachigen, die kosten 3,50 €. Das wären also 3 Stück pro 10, für 11 Euro. Schon ungefähr als Orientierung. Ich habe noch ein Anliegen, und zwar möchte ich gerne Werbung machen für den Dietenbund. Wer also Interesse gefunden hat an der Arbeit des Dietenbundes, der kann sich bei uns melden, entweder als Mitglied. Es gibt also auch Freunde, wir haben draußen auch Freundesbriefe im Eingangsbereich, könnt ihr euch gerne mitnehmen. Sagt man soweit von mir über die Arbeit des Dietenbundes, speziell in den Schulen. Ich weiß es nicht, wie es weitergeht. Hören wir noch ein Lied jetzt?
Ja.
Das Predigtlied?
Ja.
Ja.